Hallo und Servus, da sind wir wieder mit unserer fünften Folge für euch. Wir, Julia und ich von eurem Lieblingspodcast Couple Classics, der Expertenpodcast für Paare, Eltern und solche, die es werden wollen oder auch nicht.
Hallo.
Servus.
Wir haben heute wieder Besuch.
Hallo Servus. Wolfgang.
Hallo again.
Hello again. Genau, heute kommen wir zum zweiten Teil unseres Hauptthemas Paartherapie. Wann, warum, wieso, weshalb. Und letzte Woche haben wir darüber gesprochen, was sind so die wichtigsten oder die Hauptgründe für Paartherapie. Und da hatten wir festgestellt, Konflikte und Streitigkeiten, Kommunikationsprobleme und Missverständnisse, Verlust von Intimität, Affären und Untreue und Lebensveränderung. Heute gerne möchte ich mit euch darüber sprechen, was ihr gelernt habt, was ihr heute anders macht, was ihr übereinander, aber auch über euch selbst gelernt habt. Und es ist ja in jeder Paartherapie auch so ein bisschen Einzeltherapie drin. Wolfgang, wie ging es dir denn nach unserer ersten Folge mit dir? Bist du heute gerne nochmal wiedergekommen?
Ja, sehr gerne. War gut. Ich habe mich gefreut das letzte Mal.
Schön. Wir sind ja so ein bisschen rausgegangen mit dem Thema, hast du ein paar Tipps für die Männer, die jetzt zuhören können? Ist dir was eingefallen, was du denen mitgeben könntest? Dass wir damit mal starten mit einem Tipp von dir an die Männer.
Nehmt die Verhaltensänderungen, die es gibt in den verschiedenen Lebensphasen, nicht irgendwie als Gott gegeben oder als, nee, als irgendwie Hormon gegeben eigentlich an oder irgendwie redet sie klein, sondern befasst euch intensiv damit, was es bedeutet, woher es kommt und beschäftigt euch damit und nehmt es auch ein Stück weit an. Also das wäre so ein Tipp, weil erst wenn man das Problem erkennt, kann man, oder wenn man ein potenzielles Problem erkennt, kann man eigentlich was machen, kann sich selbst verändern, kann mit seinem Partnerin oder Partner irgendwas weiterentwickeln. Und das funktioniert einfach nur, wenn man die Wahrheit ein bisschen erkennt. Ja?
Schön, das hast du schön gesagt.
Ja.
Ronny, jetzt bist du in der letzten Folge gar nicht so viel zu Wort gekommen.
Ja.
Wie ging es dir denn, ihnen auch dabei zuzuhören? Ich habe euch so ein bisschen beobachtet, was ihr euch auch für Blicke zugeworfen habe.
Ja.
Wie ging es dir, damit darüber zu sprechen, ihm auch zuzuhören, das auch nochmal so in der Situation zu hören? Wir haben das auch oft in den Sitzungen besprochen, aber wie hast du dich gefühlt?
Ich fand es super eigentlich. Also nicht nur eigentlich, sondern ist es super, weil durch den Podcast wir einfach, wie der Wolfgang ja in der letzten Folge auch schon gesagt hat, man kommt einfach nochmal mehr ins Gespräch. Man kann es nochmal ein bisschen Revue passieren lassen, was so war. Und es ist klar, man hat ja trotzdem immer noch Themen miteinander ab und zu.
Hoffentlich.
Ja. Und ja, auch was eben in der letzten Folge, was ich da auch schon gesagt habe, was Schönes an sich oder ein beruhigendes Gefühl eigentlich, dass wir das doch ähnlich wahrgenommen haben, was so mit uns passiert ist in der Zeit.
Und ich würde trotzdem gerne noch mal eine Frage für den Anfang eigentlich stellen, dass das auch vielleicht ein bisschen für die Menschen da draußen, die uns zuhören, habe ich euch beiden ja auch die Frage im Vorfeld gestellt, war das für euch unangenehm, mit einem Fremden jetzt über die Themen zu sprechen? War das irgendwie eine Umstellung? War das schwierig, jetzt über intime Themen zu sprechen, über die eigenen Schwächen zu sprechen?
Mhm.
Da ist jetzt dann in dem Fall ich vor euch und stelle euch diese Fragen. Wie seid ihr damit am Anfang umgegangen?
Also, darf ich? Nee, ich fand es am Anfang schon ein bisschen schwerer wahrscheinlich als der Wolfgang, weil du hattest ja schon die Gespräche mit der Julia. Aber das waren nur so die ersten vielleicht ein, zwei Sitzungen, wo ich mir dann so Gedanken gemacht habe, oh und ja und sollst du wirklich alles sagen, kannst du alles sagen? Dann kommen natürlich Gedanken, ja, ich weiß nicht, und wird man da irgendwie, verurteilst du mich dann, also du als Therapeutin, und ja, wie stehe ich denn dann da vielleicht?
Oft haben die ja auch die Patienten Angst, ich könnte mich auf eine Seite stellen,
ja,
und dann mich verbünden.
Mhm.
Aber
ja,
weder,
genau,
werten wir noch stellen wir uns auf eine, ja, Seite, sondern wir versuchen ja tatsächlich immer als Therapeut nur so neutral wie möglich zu bleiben. Aber manchmal ist man natürlich mitfühlend,
ja,
aber man, also werten tut man schon mal gar nicht, weil man schon so viele Geschichten auch gehört hat, dass man sich denkt, das habe ich schon mal gesehen, gehört,
ja,
oder so. Das.
Ja, und man, ich finde, man muss halt auch auf, also was für mich, glaube ich, am Anfang war, du musst schauen, dass du nicht versuchst, eine Rolle wieder zu spiegeln, die du gibst, ja, sondern musst halt, wir haben ja gesagt, wir müssen so ein bisschen zu den Wahrheiten kommen und auch von sich selbst, ja. Und man muss ein bisschen Abstand nehmen, irgendwie was zu sagen, was zu einem Rollenbild, was man für sich mal definiert hat, passt, sondern wirklich so ein bisschen tiefer gehen und sagen, das ist jetzt für mich mein Problem, ja, und vielleicht bin ich da auch nicht so, wie ich gerne wäre oder so. Mhm. Und diese Ehrlichkeit gegenüber sich, das ist, glaube ich, auch der erste Schritt, wahrscheinlich nicht nur in der Paartherapie, in jeder Therapie könnte ich mir vorstellen. Das muss man erstmal gehen. Und dann, wenn man eben in der Paartherapie ist, glaube ich, ist es auch wichtig, dann auch einzugestehen, ja, okay, Mist, da habe ich vielleicht einen Fehler gebaut oder da bin ich jetzt nicht sauber aufgestellt, da muss ich mich tatsächlich ändern, anstatt nur immer, ich verteidige mein Handeln. Das ist, glaube ich, so ein, also da musste ich ein bisschen dran arbeiten. Aber es geht dann auch, wie du sagst, nach ein, zwei Mal war das dann eigentlich absolut okay.
Ja, auch so den Standpunkt, da finde ich auch, so wie du jetzt das so erklärt hast, dass man sich nicht denkt, ja, ich gehe jetzt in die Paartherapie, vielleicht sogar derjenige, der das angeleitet hat, damit ich jemanden habe, der das mir hilft, meinen Punkt da mal durchzusetzen, ja, und mein Statement da durchzuquetschen, ja, oder dass ich jetzt dann mal Bestätigung krieg in meinen ganzen Punkten, dass was doch jetzt hier alles Kacke ist und wie der andere sich doch jetzt einfach,
ich bin das Opfer, er ist der
Täter. Genau, Kacke mir gegenüber verhält so, sondern dass man also wirklich relativ schnell merkt, also klar, am Anfang müssen Themen angesprochen werden, die vorgefallen sind, die sich die Verletzungen halt hervorgerufen haben auf beiden Seiten. Und natürlich müssen dann Sachen angesprochen werden, die vielleicht nicht so cool gelaufen sind. Aber im Großen und Ganzen geht es dann ganz schnell eigentlich in den Lösungsansatz, was dann auch wirklich schön ist und gut. Und dann merkt man auch relativ schnell, wie einen das dann weiterbringt. Und ja.
Ich glaube, oft ist ja dieser vermeintlich neutrale Blick und der ist ja, ich versuche das oder auch alle anderen Paartherapeuten, denke ich mal, versuchen ja beide Rollen mal einzunehmen und sagen, okay, wie fühlt sie sich, wie fühlt er sich? Und wenn wir dann so eine klassische Situation hatten, wie damals irgendwann, ich glaube, du bist von irgendwo wiedergekommen, ihr habt euch getroffen, aber es war nicht so schön, wie es sein sollte. Und dann im zweiten, dritten Gespräch dann so, okay, er war traurig, dass du dich gar nicht gefreut hast, du warst irgendwie genervt, weil die Wohnung aussah und irgendwie beide hatten einen anderen Standpunkt und aus anderen Gründen dann irgendwie traurig mehr oder weniger, aber im Alltag war das so eine Genervtheit, Gereiztheit. Mhm. Und das haben wir immer die schwarze Wolke genannt oder die grauen Wolken, die, wo wir auch gesagt haben, niemandem helfen. Also danach wird es ja auch nicht besser. Und das ist, glaube ich, oft so, dass wenn man im paartherapeutischen Kontext dann ist, dass man sagt, ach so, ach, du warst da schon. Ja, ich bin ja da erst. Ach, das war deine Idee, das war dein Gedanke. Und dann war die oftmals so, ach so.
Ja, okay. Also diese Aha-Effekte, die gibt es echt ziemlich oft.
Ja.
Und das ist echt interessant. Also manchmal auch, also wenn man dann denkt, jetzt habe ich es aber kapiert. Dann sagt, ah, nee, doch nicht.
Doch, aber nicht auf diese Situation.
Ja, genau, erst, genau. Ne?
Das muss man ja schon sagen.
Und dann, aber man übt das ja dann immer am lebenden Beispiel ganz oft. Und dann glaube ich schon, dass es dann auch peu à peu dann echt immer besser wird. Ja? Würde ich jetzt mal behaupten.
Also ihr würdet sagen, grundsätzlich waren so ein, zwei Sitzungen, für alle, die da draußen jetzt überlegen, den Weg zu gehen, ein, zwei Sitzungen muss man durchhalten, wo es so vielleicht ein bisschen unangenehm ist, sich auch irgendwie kennenzulernen und okay, ja, ich habe hier einen geschützten Raum. Man hat ja auch als Therapeut eine Schweigepflicht, das haben wir am Anfang auch gesagt. Wir haben uns dazu entschlossen, ihr habt euch dazu entschlossen, offen darüber zu sprechen. Also ich habe euch jetzt hier nicht hergezogen und breche meine Schweigepflicht. Das ist ja ein total geschützter Rahmen, geschützter als alles andere auf dieser Erde. Wir sind alle zur Schweigepflicht gebunden, an die Schweigepflicht gebunden. Mhm. Und das muss man sich auch wieder so vor Augen führen. Okay, es bringt auch jetzt gar nicht hier irgendwas eine Rolle zu spielen, sondern wenn ich mir diese Zeit jetzt schon nehme, dann grundehrlich und dann wirklich von Grund auf, weil das macht man ja im Alltag schon, dass man die Dinge kleiner hält oder banalisiert und man sich dabei erwischt, dass man sich denkt, ach komm, ist jetzt auch egal, ich habe keine Lust heute zu diskutieren. Mhm. Und dann fängt man an eben aufzustauen und man erwischt sich da immer wieder bei und es wird euch auch in Zukunft noch so gehen, dass ihr so, okay, da ist das alte Muster mal wieder.
Ja.
Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, wir sind Individuen, wir haben nicht zur gleichen Zeit auf das Gleiche immer Lust und auch sind nicht streitbereit und konfliktbereit und überhaupt kommunikationsbereit. Nach diesen zwei Sitzungen würdet ihr aber jedem empfehlen oder würdet ihr jedem sagen, es wird besser und es wird angenehmer. Gilt das für alle Themen oder würdet ihr sagen, das ist, wenn mal ein Vertrauen aufgebaut ist, war es einfach für euch, über die Themen zu sprechen? Einfach für euch, keine Angst mehr vor Bewertung zu haben?
Es war einfach für mich dann mit dir drüber zu reden, aber generell die Themen manchmal anzusprechen, war trotzdem schwer. Aber es lohnt sich, also das ist ja, wie du ja auch mal sagst, Veränderungen, die kosten halt auch einfach Kraft. Das muss man sich halt bewusst sein, dass wenn man sich entscheidet, man will was verändern, weil es halt der Status quo einfach nicht mehr schön ist für alle, dann muss man die Arbeit halt machen und es ist halt Arbeit.
Ja, das ist harte Arbeit tatsächlich, das muss man wirklich sagen. Also jede Veränderung ist ja eine harte Arbeit und der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier, der gewöhnt sich ja lange und ist der Leidensdruck nicht hoch genug, verändert er nichts. Und da muss der Leidensdruck natürlich auch hoch sein. Und du hattest es ja in der ersten Folge erzählt, eben ihr habt euch zusammengesetzt und Wolfgang hat gesagt, du, ich glaube, ja, wir machen das jetzt. Hast du dich verletzt gefühlt? Hast du gedacht, warum will der das jetzt? Oder hast du irgendwie gedacht, eigentlich ist das gut?
Nee, ich war eigentlich erleichtert.
Hast du das gleich gemerkt, dass sie erleichtert war?
Ja, also, und um ganz ehrlich zu sein, war es ja so, dass, wie ich das angesprochen habe, es war so, auch wenn es mir jetzt vielleicht, auch, also rückwirkend war es so eine Art Testballon für mich auch, wie sie dann auf den Testballon geschossen haben, also, oh, tatsächlich, verdammt, es ist doch ernster, also es ist nicht nur, oder anders gesagt, es ist nicht nur für mich ein Thema, sondern es ist offensichtlich auch ein Thema für sie, ja, das wegen der fehlenden Kommunikation war es eben nicht ganz klar und wie sie aber gemeint haben, ja, mache ich, also, oh, verdammt, also dann ist die These, dass wir ein Thema haben, damit verifiziert ein Stück weit, also das war so, okay, das ist also jetzt nicht nur mein Leidensdruck, sondern wir haben hier ein echtes, ernsthaftes Thema und umso wichtiger, dass wir es jetzt angehen. Ja.
Welches war denn bei euch oder vielleicht auch bei dir, Wolfgang, der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, jetzt brauchen wir Hilfe? Was war der Moment und was würdest du auch Leuten empfehlen, die uns zuhören? Was war bei euer persönliches Thema, aber wo würdest du sagen, hey Leute, da geht euch einfach Hilfe holen?
Naja, also ich kann mich jetzt nicht an einen spezifischen Moment erinnern, aber es ist so das Gefühl irgendwann gewesen, ja, es ist, man kreist in bestimmten Diskussionen immer um dieselben Themen, die sind sehr, sehr ähnlich, es sind immer dieselben Dinge und es ist eine gewisse Stagnation. Also vor allem, wenn, jetzt wenn man das so als Beziehungskonto bezeichnet, wenn man da immer im Soll ist gegenseitig. Also du hast immer das Gefühl, die Beziehung nimmt mehr, als sie gibt und das verbessert sich auch nicht und man tut ganz viel, also man denkt, dass man ganz viel tut zumindest und da passiert nichts. Das frustriert dann und wird ja dann tendenziell eigentlich mal ein bisschen schlechter. Und genau, dann gab es halt so einen Punkt, wo ich gesagt habe, na okay, also aus der eigenen Kraft heraus wird es schwierig. Und ja, aber wie ich auch jetzt, wenn ich mir ein Bein breche und ich versuche es selber zu schieben, das wird nichts, ja, dann muss ich ja dann doch irgendwann zum Arzt, ja.
Und röntgen lassen. Ja. Habe ich gehört, hilft.
Und genau. Und das ist also eigentlich ja ganz normal. Oder also im Beruflichen zum Beispiel ist es ja, zumindest bei mir, wenn ich reinkomme, dann hole ich mir externe Berater. Das ist also das Normalste der Erde, ja. Und im Privaten ist das ja so immer so ein bisschen verpönt oder ein bisschen schwierig. Aber wenn man eigentlich sich ehrlich ist, fast schon schwierig, nichts zu tun. Ja, also genau.
Weil Unklug, vor allem, genau, weil es die Möglichkeit gibt. Also jetzt ist es ja so, es gab die Möglichkeit lange nicht und dann wurden die Ehen halt auch so geführt und man hat sich auch nicht getrennt und scheiden lassen und so. Aber jetzt ist es ja fast doppelt doof, eben da nicht zu sagen, es gibt ja die Hilfe und es gibt so viele und so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und wir sind ja auch in der Recherche oft mal auf diese ganzen Podcasts auch gestoßen, von Paaren, für Paare und das ist so irgendwie doch ein großer, wichtiger Punkt. Das machen dann doch so viele, aber ganz wenige sprechen halt drüber. Und das macht es ja dann eigentlich noch schwerer. Und ihr habt ja aus eurem Freundeskreis auch wahnsinnig viel positive Rückmeldungen bekommen, dass ihr darüber sprecht. Und so ein bisschen auch den, wir haben ja vorhin gesagt, die Zahl, ne? Das ist ja eher auch so ein nett gemeinter Rat auch von Freunden kommt. Nur da hast du mich ja auch schon mal gefragt, Ronny, darf ich das eigentlich? Wann ist es übergriffig? Ja. Wann steht mir das eigentlich zu? Geht man zur Paartherapie? Warte ich darauf, bis man mich fragt? Und ich bin ja immer auch der Meinung, ungefragten Rat will ja eigentlich keiner. Aber dann so, darf ich dir einen Tipp geben? Darf ich dir was mitgeben aus meiner Perspektive? Mhm. Und entweder sagt es gegenüber ja oder nein. Aber wenn es ja sagt, es gibt da einfach Menschen, die dir da helfen können. Und vielleicht ist das ja auch was für euch. Und wenn das jetzt übergriffig ist, tut es mir leid. Aber ich spreche da aus meiner Erfahrung und wollte einfach nur mal einen Tipp geben. Und das ist wahnsinnig fragil, dass ja. wann das geht und wann das nicht geht. Wann es bekehrend wird, wann es übergriffig oder so wird. Aber da muss man einfach auch wahrscheinlich ein bisschen den Menschenverstand und das Feingefühl anwerfen. Mhm. Und ich glaube, wir Frauen sind dann noch ein bisschen offener als die Männer. Oder ist das gar nicht mehr so? Ist das ein Klischee?
Tja, eine gute Frage.
Was hast du dann für ein Feedback bekommen, als das rumging mit dem Podcast?
Ja, also es ist extrem positiv. Also ich war ganz erstaunt. Also gerade von sehr guten Freunden wurde da viel nachgefragt und sehr viel. Aber es wurde ganz viel von Mut gesprochen. Und aber das ist ja so ein bisschen, wo ich gesagt habe, ja, aber also ab dem Moment, wo ich sage, es haben gefühlt sehr viele Menschen diese Themen und auf der anderen Seite wird sehr wenig drüber gesprochen. Also eigentlich ist es gar nicht so mutig, finde ich. Eigentlich ist es eigentlich wichtig aus meiner Sicht, dass man darüber redet und das eigentlich normalisiert. Das ist jetzt meine private, wirklich intensive Meinung. Und deswegen war es auch gut. Aber man merkt halt auch dadurch, dass das so als wow, krass empfunden worden ist, dass da schon noch viele Vorurteile oder viele Hürden da sind, das intern auch so zu machen. Ja, und weiß ich nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass viele meiner Freunde das vielleicht auch nötig haben, aber es würde vielleicht dem einen oder anderen manchmal nicht schaden oder der einen oder anderen. Genau, wenn dann kein Name. Nee, aber ja, also auch und sogar wenn,
ich würde sagen, fast alle, läuft, ja, weil warum einfach, dass man sagt, ich glaube, das kann mir keiner erzählen, dass es irgendein Paar auf der Welt gibt, die sich permanent laufend blind wunderbar in der großen Harmonie leben, sondern
kommt doch immer darauf an, wie unterschiedlich die Paare auch aufgewachsen sind und was für Familienkonstrukten die aufgewachsen sind und wo es anfängt oder aufhört. Und ganz oft sind es ja auch eben, hatten wir ja auch in der ersten Folge das Thema, wie oft oder wann ist die höchste Trennungsquote? Und das ist ja nach dem ersten Kind. Mhm. Und was ist der größte Punkt? Fehlende Körperlichkeiten. Mhm. So, man verliert sich quasi im Körperlichen. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass dann irgendwann auch so, dass man sich emotional voneinander entfernt und mental voneinander entfernt. Und das war ja bei euch auch Thema. Die Große ist 10, die Kleine ist 7. Mhm. Also so, da waren auf jeden Fall schon mal 3 Jahre lang Schwangerschaft, Stillen, nächstes Kind, Kleinkind, das Bett war voll. Du hast mal ein Bild gezeigt, das hat, glaube ich, der Wolfgang gemacht.
Ja.
Ja, also wo ist er?
Ja.
Fragt man sich. Ne? Er hat das Bild gemacht, klar. Aber das sind natürlich irgendwie, als würde es euch 3 geben und du schaust halt, dass die 3 irgendwie überleben, so ein Stück weit.
So von außen her.
Ja, es war mit ein großer Punkt zu sagen, wir brauchen Hilfe.
Ja.
Es fehlt auch an körperlicher Nähe, an einem Teamsein, an einem gemeinschaftlichen.
Ja.
Das ist da so weggebrochen.
Ja. Also dieses Teamgefühl vor allem, finde ich, das man vorher hatte, bevor die Kinder gekommen sind. Und eben, da war man halt die Zweier-Einheit so. Und mit dem Kind ist man dann nicht zur Dreier-Einheit geworden, sondern du würdest wahrscheinlich eher sagen, zu einer 2-gegen-1-Situation so ein bisschen.
Ja.
Aber könnte ich auch bestätigen, also das haben wir ja auch schon formuliert, das Gefühl von mir dann persönlich, ja dann halt ich und das Kind alleine bin.
Wie war es denn für dich? Hattest du auch das Gefühl, dass die beiden zu zweit sind und du irgendwie, was war eigentlich deine Rolle, wo sie sich so zurückgezogen hat? Also wenn du das jetzt heute auch so nachträglich mal dir überlegst und auch nochmal so bildlich vorstellst.
Also ja, also diese also Gegen hätte ich jetzt nicht mehr gesagt, aber auf jeden Fall, es war so eine Separierung, dass die 2 oder dann später sogar die 3 teilweise auf der einen Seite waren, ich auf der anderen Seite und die waren quasi die liebende Familie, also nicht die liebende Familie, aber so die gekuschelt haben, gegessen haben, die zusammen waren und ich war so derjenige, der irgendwie gearbeitet hat, der so ein paar Sachen organisiert hat, so bürokratische Sachen und so weiter. Ich glaube, nicht ganz unwichtig in der Ding, aber halt da trotzdem irgendwo separiert. Ja. Und das war dann schon manchmal schwierig. Und dann haben auch beide Seiten gar nicht so gesehen, was der andere macht. Also wir haben ja dann im Rahmen der Therapie, weiß ich noch, sehr, sehr gut sogar, wo wir mal so ein bisschen aufgeschrieben haben, was mache ich denn so, fürs Team, in Anführungsstrichen, und was macht denn die Ronny fürs Team? Und wenn man das mal so übereinander gelegt hat, dann hat man gesagt, ja, okay, also es ist beides wertig, es ist beides vorhanden. Ja, also es gibt eigentlich keinen, der sagt, okay, ich mache jetzt 24 Stunden Party und lass mir das gut gehen und halte mich aus. Und das war schon mal eine ganz gute Erkenntnis. Und genau, und so war es dann. Also das war aber wirklich eine schwierige Situation in der Zeit.
Würdet ihr das so unter dem Mantel Enttäuschung, Erwartung, Erwartung, Enttäuschen
ja.
abpacken, dass man ja. sagt, meine Erwartung war und ich war dann ständig eigentlich enttäuscht.
Ja.
Ich habe aber meine Erwartung vielleicht auch nicht kommuniziert.
Und das war halt so ein eigenes Leben quasi von einem anderen abgehängt. Also man hat zwei nebeneinander bestehende Leben geführt und hat sich gewundert, dass der andere irgendwie aber enttäuscht war.
Warst du gar nicht traurig?
Also, doch.
Ja.
Also traurig und wütend und genervt und alles mögliche eigentlich, ja.
Enttäuscht.
Ja.
Enttäuscht war es mir, also jetzt im Rückblick war es vielleicht Enttäuschung, aber in der Zeit war es noch gar nicht so Enttäuschung, sondern da versucht sie irgendwas zu machen und zu sagen, oh, ich bin armer und das ist, sondern ah, warum kann die das nicht machen, warum ist das so und das ist irgendwie doof, aber das Enttäuschen, das war eigentlich, dass es dann Enttäuschung war, das war erst im Rahmen der Therapie so ein bisschen
raus. Sehr interessant. Mhm. Hätte ich anders eingeschätzt.
Also ich habe das schon, ich habe glaube ich auch oftmals haben wir so uns gedacht, oh Gott, der Arme eigentlich auch, ja. ne? Das ist ja auch voll fies für den.
Ja, ich hätte mehr Enttäuschung und Traurigkeit erwartet, sage ich jetzt mal, und nicht so sehr viel Unverständnis. Also jetzt ein bisschen diese aggressiveren Gefühle wie Wut oder sowas hätte ich vielleicht jetzt nicht so sehr. Ich hätte mehr.
Nee, ich glaube.
Aber das ist wahrscheinlich so von mir gefühlt. Ich, ja. Bei mir war es mehr.
Du warst ja auch enttäuscht.
Ja.
Also für dich war das ja deine logische Konsequenz. Ich beschütze jetzt mich und mein Kind oder ja. mich und meine Kinder, weil ich muss es ja eh alleine schaffen.
Ja.
Es ist ja wir gegen die anderen.
Ja, genau.
Genau, und von meiner Sicht war, meine Frau verhält sich anders, ist teilweise aus meiner Sicht damals nicht rational, ist irgendwie komisch, ja. Warum, jetzt ändere dich wieder, was kann ich machen und so und dann funktioniert das nicht und dann bist du genervt und du bist aber immer in diesem Aktiven und das heißt nicht, oh Gott, das enttäuscht ist schon so, ach, ist schon vorbei, aber da bist du noch am Kämpfen und dann merkst du halt irgendwann, nö, geht nicht weiter. Und das war ja dann der Punkt, wo man dann auch eben, wie gesagt, mit der Therapie gestartet hat. Ja? Wie dann?
Wobei ja die zwei ja dann schon, wie alt waren die zwei da damals?
Das war schon Kindergarten, auf jeden Fall.
Ja, also das ist ja schon eine lange Zeit, die ihr, kann man das so sagen, ein bisschen nebeneinander hergelebt
ja.
hat. Und das muss man ja auch sagen, junge Leute, eingebunden in ein soziales Netzwerk, ständig Freunde zu Besuch. Ich meine, wir sitzen hier vor der Wand von euren ganzen Freunden. Also wo man sich auch von außen immer gedacht hätte, boah, die sind cool, ja, die machen das toll. Und ach, guck mal, ne, so ein junges Paar, hübsch, tolle Kinder, alle sind super und so. Und dann guckt man so mal dahinter und wie bei vielen wahrscheinlich
ja.
so,
ja, und dann war auch noch das Haus abbezahlen, ja. irgendwie im Job klarzukommen.
Ja.
Ich meine, da bist du manchmal bist du gar nicht so weit gekommen, diese Selbstreflexion wirklich zu machen. Ja, also du warst halt dann, also ich in meinem Fall war ich zum Beispiel wütend, ja, aber warum und so weiter, das haben wir nicht gemacht. Ne? Und dann hattest du aber auch gar keine Zeit, weil eben du Haus fertig machen, Beruf irgendwie klarkommen, das. Und dann hatte ich damals den Anspruch noch an mich, ja, Freunde, das auch, also auch noch mein so mit denen zu feiern, zur Party zu machen und die auch nicht zu verlieren. Und das hat aber alles nicht so ganz geklappt, muss man sagen.
Naja, es gab halt die Veränderung der Kinder. Also ja. ist ja irgendwie klar, dass dann irgendeine Dimension zumindest weniger Raum kriegt, weil die Zeit ist ja die gleiche, die du eigentlich hast. Und das ist auch, wenn wir da oft drüber gesprochen haben, war ja auch so ein typisches Beispiel. Ihr habt Freunde zu Besuch gehabt oder ihr wart irgendwo so. Du bist dann irgendwie die Kinder ins Bett gegangen, meistens du.
Ja.
Und kamst auch oftmals nicht zurück.
Ja.
Und dann gab es irgendwann dieses eine Fest. Ich möchte es nicht sagen, aber du warst der Erste, der im Bett war. Und die Ronny halt die Tanzfläche quasi bis zum Schluss
gerockt.
Besetzt hat. Und das war auch eine Riesenveränderung. Also das war so, das war spürbar, dass du jetzt nicht mehr die Opferfrau bist, die jetzt ja die Kinder ins Bett bringen muss. Und so, wie oft hättest du ihn eigentlich fragen können oder hättest du dir gehofft, dass er sagt, komm Ronny, bleib du unten, ich bringe die Kinder ins Bett. Oder wie oft hast du das vielleicht gesagt?
Ich habe es ganz oft gesagt.
So, wollte ich gerade sagen. Ne?
Aber nee, das war immer so, ja, passt schon, ich kann das schon irgendwie, geht schon irgendwie. Und natürlich hat dein Körper vielleicht, also irgendwas unterbewusst hätten wir schon sagen müssen, nee, ist nicht, aber du hast gesagt, nee, passt schon, mache ich schon irgendwie. Okay, ich habe gefragt, frage ich vielleicht nochmal und dann, okay, passt. Und dann, dass das natürlich nicht so ist, also hätte man das Gehirn eingeschaltet, hätte man das schon gemerkt, ja. Aber das war dann.
Vielleicht wäre einfach gar nicht fragen in dem Moment, sondern einfach guckst auf die Uhr, du weißt, das ist die Bettgehzeit. Schnappst dir die Kinder und bringst sie einfach ins Bett.
Ja, vielleicht macht man sie auch zu leicht.
Das wäre vielleicht, weil eben auch in dem Moment, ich wusste genau, ah, du hast keinen Bock, die jetzt ins Bett zu bringen, weil du gerade mitten im Gespräch warst, hattest vielleicht auch schon das ein oder andere Bier getrunken.
Kann nicht sein.
Auf wo ich auch sage, als ich noch gestillt habe, ja, klar, habe ich nichts getrunken, dann ist es vielleicht auch einfacher, die Kinder ins Bett zu bringen. Und man muss sagen, auch in den Situationen, als die Kinder noch wirklich klein waren, war auch aufgrund unserer ganzen Situation das so, wenn so Partys waren oder sowas, ich weiß, sie werden vielleicht die eine oder andere Mutter auch kennen, die Kinder hingen trotzdem eigentlich laufend immer nur bei mir. Und obwohl viele Leute da waren, habe ich mich sowieso schon isoliert gefühlt, weil ich kein einziges irgendwie ordentliches Gespräch führen konnte, durchgehend, weil ich laufend unterbrochen wurde wegen der Kinder.
Aber gibt es dafür eine Lösung?
Ich glaube, die Lösung wäre tatsächlich, dass man das vorher bespricht und sagt, pass auf, das ist jetzt deine Geburtstagsparty, meine zum Beispiel. Und da bin ich jetzt absolut für die Kinder zuständig. Und das wird vorher mit den Kindern abgemacht.
Genau.
Wenn irgendwas ist, bitte kommt zu mir. Es ist Mamas Geburtstagsparty.
Okay, aber da sind wir schon, dass die Kinder verstehen.
Ja.
Jetzt sind die noch Minis und kann rumtragen.
Da ist es ein Ticken schwer, würde ich sagen.
Ja, aber auch da hätte ich dann gesagt, wir machen es aus.
Aber ja, klar. Ich war jetzt auf dieser Hochzeit.
Entschuldige.
Ja. Genau. Und da war eine, die hatten auch ein Mini.
Ja.
Und die haben sich immer so ein bisschen abgewechselt. Hm. Dann hatte sie ihn, dann hatte er ihn. Und das war in so mit so einem Pavillon, sagt man so, mit so, und der war durchsichtig und dann war halt die Musik draußen und das war vielleicht zu laut für den Kleinen und er hatte den so vorne drin und hat draußen so getanzt. Das sah total cool aus. Man hat sich gedacht, cool, jetzt ist sie drin. Dann haben sie sich nachher abgewechselt. Das wirkte von außen, ich kann da nicht reinschauen, aber natürlich ist jobmäßig mein Blick immer so bei solchen Themen. Es wirkte wahnsinnig routiniert.
Ja.
Dass jetzt sie, dann er, dann ist sie, dann ist er und das war, fand ich auch süß. Sie hat ihn dann gestillt und saß neben mir. Und er kam mit dem Dessertteller rüber und hat ihn hingestellt, die so, ja, ja, mache ich gleich. Also er hatte das Auge auch für sie, vielleicht möchte sie ja beim Stillen schon essen.
Ja.
Also das wirkte aber alles so wahnsinnig, Grüße gehen raus an die, wissen, wer gemeint ist.
Ja.
Das wirkte leicht.
Ja.
Da, keine Absprache, das waren diese Blicke, dieses, komm, ich bin jetzt dran, du hast gerade, war das bei euch nicht, das ist doch bei denen das zweite Kind, aber... Mhm. Hatte er die Chance und hat sie immer wieder verpasst? Oder würdest du sagen, warst du auch so in deiner Mutterrolle noch so wahnsinnig, ich muss das, ich will das und ich gebe nicht richtig ab? Also mal ganz selbstkritisch?
Beides, denke ich. Also muss ich auch ganz fairerweise sagen, ja, ich hänge immer noch wahnsinnig an meinen Kindern. Die Frage ist, wie lange sie noch an mir hängen?
Ewig.
Aber vor allem, als die klein waren, bin ich wahnsinnig an denen gehangen. Wolfgang hat auch mir ab und zu mal vorgeworfen, ich glucke so sehr. Ich weiß nicht, vielleicht war das auch ein bisschen damit begründet, weil ich eben das Gefühl habe, ich muss das alles so ein bisschen alleine machen. Ich glaube, das war so ein bisschen so eine ungute Spirale, wie in der wir da waren. Du hast aus meiner Sicht vielleicht zu wenig nachgefragt. Du warst vielleicht nicht so ganz engagiert genug. Und das hat bei mir dann dazu geführt, dass ich dann das noch weniger abgeben wollte.
Nehmen wir mal das Beispiel, ihr habt ja viele Partys bei euch gehabt.
Ja.
Wolfgang, wenn du jetzt an diese Momente zurückdenkst, hast du es dir leicht gemacht und gedacht, oh, ich bin jetzt in einem so netten Gespräch, ich trinke hier gerade ein Bier und das klappt eh und naja, irgendwie passt schon?
Na, sagen wir mal so, ich habe das Problem ein bisschen anders identifiziert. Das heißt, ich habe jetzt nicht gesagt, passt schon mit dem Kind und dann ist die Verantwortung dem Kind bei der Mutter und das ist nicht gut und so, sondern hey, wo ist die Ronny, warum macht die nicht Party, warum kommt sie nicht? Und das war mein Problem. Also das Kind war nicht so, die Betreuung des Kindes, die war so gefühlt, ja, das geht schon irgendwie, ja, und natürlich falsch, ja, im Nachhinein. Und aber das war meine Problemstellung und daran habe ich dann hingearbeitet. Und deswegen war ihr Problem so, oh Gott, das Kind, das ist anstrengend, schwierig, ich bin isoliert und so weiter. Und ich habe gesagt, genau, nicht was mit dem Kind, sondern
kommt wieder runter und
ja, genau, rein. so, ja, und das waren da waren schon die verschiedenen Welten, wo wir aneinander vorbeigeredet haben, ja.
Und am nächsten Morgen gab es dann nicht dieses, hey, lass uns mal sprechen, weil ich habe mich isoliert gefühlt, wollen wir da nicht einen anderen Weg finden und wie willst du es in Zukunft machen und du ein bisschen entspannter, es passt schon, das kann man da hinlegen und du ein bisschen, okay, das geht nicht ganz so einfach oder es gibt die Feste, wo das einfach geht und jetzt kriegt die gerade Zähne, jetzt ist weiß ich was. Gerade haben wir nicht die Phase, dass das klappt, weil ich glaube, das ist ja bei Kindern und Babys ja auch so, gerade am Anfang, eigentlich kann man die fast überall hinlegen und die pennen,
ja.
Auch nicht alle Babys, aber warum habt ihr am nächsten Tag nicht darüber gesprochen, so hey, das hat so nicht geklappt, das war doof. Ihr seid der intelligente Menschen, wieso ist das nicht passiert, ne?
Ja,
und auch im Guten, gar nicht jetzt ja. im Schlechten. Gerade am Anfang, wo es noch nicht die Kerben so gab eigentlich.
Ja.
Habt ihr dann einfach weitergemacht, ja. so als wenn nichts ist?
Mhm. Ja, also gegenseitig. Also jeder hat, glaube ich, gemerkt, dass der andere so ein bisschen angenervt ist. Mhm. Und man hat aber dann versucht, also ich, weil ich ja immer gedacht habe, das geht ja wieder, das sind die Hormone, ne? Das wird dann schon wieder. Und bin dann, habe versucht dann, oh, alles wieder gut, wollen wir einen Kaffee trinken und so weiter. Aber das Thema an sich, was dann immer mehr sich eingefurcht hat als Problem, das hat man dann nicht angegangen. Also so war meine Wahrnehmung zumindest.
Ja, meine Wahrnehmung war halt, ja gut, eben die Party war dann vorbei und ich war als Erster im Bett, hatte nichts getrunken. Die Kinder stehen ja trotzdem auf nach so einem Fest, denen ist das sehr egal. Und ich war halt dann um 7 halt dann wieder auf. Weil einer muss es ja auch tun, auch das. Ich meine, jetzt sind die Kinder alt genug, die können jetzt auch mal, aber wenn die so klein, einer muss halt aufstehen. Auch das am nächsten Tag.
Und da gab es auch keine Absprache?
Nee, es war halt immer ich, weil ich ja nie was getrunken habe. Und immer als Erste im Bett war. Deswegen war das natürlich naheliegend, dass ich dann aufstehe und nicht der Wolfgang mit seinem
jetzt mal
Hangover.
Aus eurer kleinen Box heraus, zu zweit, was war denn eigentlich mit all den Freunden? Also wenn ich jetzt deine Freundin ja. gewesen wäre, hätte ich gesagt, sag mal, Wolfgang, ab mit ihr nach oben, jetzt bleibst du mal unten. Hättet ihr sowas übergriffig gefunden oder hättet ihr gesagt, stimmt?
Gute Frage. Also de facto war es ja anders. So, warum ist denn jetzt die Ronny nicht da? Ja, weiß ich nicht. Macht halt schon wieder.
Also es wurde schon irgendwie.
Ja, es wurde immer so, oh, schade, dass die Ronny nicht da ist und so weiter. Also das wurde ganz oft gesagt. Die Aufforderung, ey, Wolfgang, beschwer dich nicht nur bei deiner Frau, sondern tu was dagegen. Also tu was im Sinne, indem du was für deine Kinder tust. Ja. Wobei das dann schon irgendwie so ein Selbstläufer war. Eben, du warst dann eh da oben, du hast dich dann in Anführungsstrichen auch aufgeopfert, immer gerne, auch vielleicht vorzeitig. Ja. Und ich,
gut,
das
ich war auch einfach müde. Das ist halt eine Zeit, wo man halt auch einfach müde ist.
Ich habe das aber auch dann zu schnell akzeptiert. Ja. Ja, da hat sich keiner getraut einzumischen, aber ich weiß nicht. Also ich glaube, wir waren da, also wir waren ja die Ersten, die Kinder hatten ja. und die waren noch alle ganz woanders. Also,
ja, ich glaube, das war tatsächlich
so
ein Thema.
Heute, glaube ich, würden viele anders reden.
Ich glaube auch, der ein oder andere würde jetzt auch mal sagen, sag mal Wolfgang,
komm, also,
die Ronny bleibt jetzt da, du machst es schnell.
Das passiert heute auch ab und zu. Auch an, also
ja klar, also das ist ja auch jetzt, meine, die Kinder sind groß, aber jetzt die ganzen Male, wenn wir hier aufgenommen haben, hast du gesagt, komm, macht ihre Aufnahme, ich mache Abwasch, du hast sehr gut gekocht auch übrigens. Also da bist jetzt es war sehr lecker tatsächlich und gesund war es ja auch noch. Und dann hast du das alles gemacht, hast gekocht, hast das irgendwie hast uns hier in Ruhe gelassen und hast es dann auch noch geschnitten und so. Das ist natürlich etwas, heute klappt das. Mhm. Aber das wäre natürlich früher auch schön gewesen, aber irgendwie stand das nicht richtig zur Debatte, oder? Weil du gar nicht diese Vergleiche auch hattest, weil hättest du jetzt deine Kumpels gehabt, die das vielleicht so gemacht hätten, hättest du vielleicht auch gedacht, oh, die machen das so. Hey Ronny, sollen wir das auch so machen?
Ja, es gibt ja tatsächlich einen Freund, auch schöne Grüße raus, ne? ins schöne Hamburger Land, ne, der war, sag ich mal, da ist der Sohn ein bisschen später geboren worden, aber ähnlich. Und das war so der Einzige, mit dem man, oder bis heute eigentlich auch der Einzige von meinem Freundeskreis, der gar nicht so klein ist, mit dem man ehrlich über diese Themen sprechen kann, der ein Verständnis hat über diese Themen, die die meisten anderen nicht haben. Die haben dann vielleicht dann kleinere Kinder, die sind jetzt quasi ein bisschen in der Phase, wo wir jetzt gerade so in der Rückblende gesprochen haben. Aber wo wir jetzt sind, das gar nicht. Und da gab es nur einen. Und von dem habe ich, glaube ich, schon viel gelernt, ob es umgekehrt war. So ist, weiß ich nicht. Aber das war schon so ein Thema. Aber ja, da haben wir halt auch, da gab es kein Beispiel. Und mein Vater war kein Beispiel, auch nicht die Väter meiner Freunde. Also das ist halt einfach eine neue Situation in unserer Generation, glaube ich.
Und ich sag mal, abschließend zur heutigen Folge, sieht man ja, was die Paartherapie bei euch verändert hat, von eben, sie geht früh ins Bett und macht auch morgens die Kinder, zu einem ganz anderen Dasein, zu einer ganz anderen Gemeinschaft, die ihr gebildet habt, ein ganz anderes Team-Dasein. Empfiehlt ihr also jedem, so eine Paartherapie zu machen, wenn diese Punkte quasi Kommunikation, körperliche Nähe, wenn das alles nicht mehr ohne Absprachen funktioniert, kann man das so sagen? Oder wann sagt ihr, okay, geht dann zum Paartherapeuten, wenn... Das ist euer Resümee von den beiden Folgen. Ja. Also, wir werden auf jeden Fall Wolfgang noch öfter da haben.
Ja.
No pressure. Aber weil tatsächlich ist uns deine Sicht einfach super wichtig, weil wir ja immer sagen, ne, raus aus der Opferrolle, aber auch Verständnis dafür sorgen, weil das ja auch unser Alleinstellungsmerkmal sein soll, dass wir nicht nur aus der weiblichen Perspektive sprechen, sondern eben auch, ja, aber wenn ich ihn stehen lasse und ins Bett gehe und nichts sage, ja, was soll ich denn jetzt machen?
Ja.
Also was ist der Moment, Leute, geht dann zum Paartherapeuten oder nehmt euch vielleicht erstmal einen guten Freund und fragt den und sprecht, wann geht ihr raus aus eurer Box und fragt jemanden?
Also bei mir, muss ich sagen, wer ist der Punkt gewesen, wo ich dann auch wirklich froh war, dass du es angesprochen hast. Wenn man jetzt so im Rückblick, wenn man spürt, man hat das Gefühl für den anderen verloren. Dass das einfach, und man, oder ich weiß nicht, ich glaube du auch, du hast das ja auch thematisiert, ich habe es richtig gespürt, dass da jetzt ein riesen Schritt zwischen uns steht. Einfach so emotional. Dass das einfach nicht mehr diese blinde emotionale Verbundenheit da ist, die vorher da war, sondern dass das einfach so total erkaltet ist. Und ab dem Moment, wo ich sagen würde, und das hat ja dann zur Folge, dass man sich gar nicht mehr versteht irgendwie so richtig. Also zum einen, weil die Kommunikation einfach fehlt, aber auch so, dass man, so wie du ja vorher auch gesagt hast, ich kenne die Person ja gar nicht. Das ist auch gar nicht die ich geheiratet habe.
Ja.
Hast du das manchmal gedacht?
Ja, also ich habe immer meine alte Frau zurückgewollt, ja, und die war da nicht mehr da. Und das war das eigentlich am Ende des Tages konnte man das ja nur lösen, indem auch ich mich ein großes Stück geändert habe. Ja, das, und die Erkenntnis zum einen und dann auch die gute Umsetzung zum anderen, das war halt schon viel Arbeit und auch Teil der Arbeit in dieser Therapie. Ja.
Und wann würdest du nochmal zurücksagen? Wann ist der Moment, dass du es jemand anderen
empfiehlst? In der idealen Welt würde ich sagen, eigentlich eher präventiv, wenn größere Lebensabschnittsänderungen anstehen. Ja, aber das ist mir klar, dass es nicht so viele Therapeuten auf dieser Erde gibt und so. Aber wenn du merkst eben, dass man auseinander geht von der Wahrnehmung, wenn man öfter mal seine Frau oder seinen Mann dann nicht versteht und dann immer wieder denkt, also wo man immer denkt, der andere, der ist irgendwo, lebt in einer anderen Welt, in einer anderen Wahrheit. Und wenn das signifikant häufig vorkommt, dann würde ich lieber früher als später gehen, weil umso länger, glaube ich, sich das einschleift, umso schwieriger ist es auch, sich selber zu überwinden, zu sagen, oh verdammt, jetzt muss ich doch ganz viel von mir wieder ändern. Ja? Also deswegen eher früher als später.
Ja, weil umso härter ist sonst die Arbeit.
Ja, wenn sich Dinge chronifizieren, wie bei allen, ne? Wie bei allen körperlichen oder mentalen Erkrankungen, je früher ich gehe, desto besser. Und je eher ich auch dieses Problem überhaupt wahrnehme, kann ich es ja eben angehen und eine Lösung überhaupt finden. Das finde ich sehr schön. Es hat mir heute Spaß gemacht mit euch. Ronny, ich würde sagen, wir fragen unsere Follower mal, zu welchen Folgen wir uns eigentlich Wolfgang noch wünschen.
Ja.
Ihr dürft mitentscheiden, wo ihr euch die männliche Sicht wünscht oder wo ihr auch das Gefühl habt, es würde euch helfen, wenn ihr euren Partner irgendwie mit einbinden wollt oder wenn ihr sagt, Mensch, hör doch da mal rein und die reden da offen drüber und da ist jetzt nicht nur wieder irgendwie Frauen, die da über die Themen reden, sondern da ist tatsächlich jemand dabei, der mit darüber spricht. Also schreibt uns gerne eure Ideen.
Unbedingt.
Wir haben selber natürlich auch genug, aber wir freuen uns auf euer Feedback.
Ja.
Und übernächste Woche kommt die Theresa, unsere Gynäkologin, da freue ich mich auch sehr. Und dann danke ich euch ganz, ganz arg.
Wir dir auch.
Und freue mich auf die nächste Folge mit euch. Und sage
Servus.
Servus.